Okay, ich werde jetzt heute die Andacht halten, ein Wort an euch weitergeben. Die Anke hat ja vor einer Woche mehr über die Zukunft und die Endzeit geredet, über den Thronsaal Gottes. Ich möchte gerne in die Vergangenheit schauen, mehr in die zu den Ursprüngen des Lebens zurückschauen. Ich denke, in unserer jetzigen angefochtenen Krisenzeit, Umbruchszeit, Zeit der Anfechtung, der Versuchung, habe ich gedacht, wir schauen mal zurück in die erste große Menschheitskrise. Wer denkt denn, was war die erste große Menschheitskrise? Was war? Ja, der hängt damit eng zusammen. Der kommt kurz danach, ja, das ist vielleicht die zweite dann schon. Was war da noch kurz, noch viel schwerwiegendere Krise davor? Ja, aber die Einsamkeit, was für ein Problem hatte denn der Adam und Eva? Ja, das war, glaube ich, die erste ganz große Schlag auf die Menschheit, dass die Menschen tatsächlich aus der engen Harmonie mit Gott rausgefallen sind und in die Sünde gefallen sind. Und das, glaube ich, war die größte und erste Krise mit Abstand, die alle anderen Krisen überschattet, sage ich mal. Und dieser schwere Bruch, das denke ich mal, das hat uns bis heute, geht uns das durch Mark und Bein. Und wenn wir nicht solche Lieder hätten, wie gerade Gottfried gesungen hat, dass der Herr uns vergibt und sein Zorn sich legt, dann würde die Krise uns immer noch völlig hoffnungslos dastehen lassen. Und die Dora wird uns jetzt kurz den Text dazu geben.
Also ich lese jetzt vor aus 1. Mose 2, 16 und 17 und dann das ganze Kapitel 3. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Baum sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Also wie ihr gehört habt, Adam und Eva verlieren ihre Unschuld, also dieser große schwere Schlag, dieser große Riss zwischen Gott und dem Menschen hat ihnen auch ihre Unschuld genommen. Wir Menschen haben dann ein Gewissen bekommen, Schuldgefühle haben sich auf uns gelagert. Seither sind wir nicht mehr so frei im Umgang mit Gott und auch mit dem Nächsten sind wir dadurch sehr viel gebundener. Ich sage mal, es hat sich über die Welt Verdammnis, Verderben, Sittenlosigkeit und Gottlosigkeit gelegt seither. Und das Ganze hat eben angefangen mit dem Satan. Der war ja schon gefallen, aber er war noch nicht ganz gefallen. Er war noch auf Paradiesniveau. Und Satan hat sich eben eine listige Aktion ausgedacht. Er ist in die Schlange geschlüpft. Das war damals das schönste Tier unter allen Tieren, das klügste. Das war auch kein Reptil, das Tier ist aufrecht gewesen. Es war vielleicht sogar ein ganzes Stück wie ein Engel des Lichts. Also ein prachtvolles Wesen. Und ich denke, die Schlange, die hat immer noch einen anmutigen Lauf und Bewegung und hat auch noch, ich glaube, wenn man sich mit Schlangen besser auskennt, es gibt welche, die haben sehr schöne Muster. Das ist vielleicht noch ein Hinweis auf ihre damalige Schönheit. Ansonsten ist die Schlange ja eigentlich heute eher ein ekelhaftes Reptil. Aber der Satan hat eben damals kein ekelhaftes Reptil genutzt, sondern das schönste Tier unter der Sonne, sag ich mal. Und er ist als Erster auf die Frau losgegangen. Ich sag mal, vielleicht ist sie emotional verführbarer. Deswegen hat er sie vielleicht zuerst angesprochen und sie war natürlich auch von der Schönheit angetan, war geschmeichelt und er hat sie dann in einer vierfachen Versuchung, die Eva und auch Adam mit, dann zu Fall gebracht. Und diese vier Versuchungsschritte, die gehe ich jetzt mit euch mal durch. Ich denke, der Sündenfall ist so ein großes Thema, da gibt es so viel Meinung und so viel wurde da schon geschrieben und gelesen. Das ist auf keinen Fall hier erschöpflich. Das ist jetzt einfach eine Perspektive. Das ist ein viel zu großes Thema. Und genau, in vier Versuchungen, so eine vierfache Taktik. Das erste war, die Schlange hat gesagt, oder Satan hat gesagt, sollte Gott gesagt haben. Also der Teufel hat damit Zweifel am Wort Gottes in das Herz von Adam und Eva gesät. Ich denke, wenn wir, sage ich mal, Menschen treffen oder Medien oder Umstände oder irgendwelche Einflussnahmen haben, die gegen Gottes Wort, gegen Gott sprechen, dann sollten wir mit großer, gerade auch heute in dieser großen Medienverwirrungszeit, sollten wir sehr vorsichtig sein. Wir sollten, sage ich mal, davon Abstand nehmen, uns davon distanzieren. Hier, es heißt auch in Jeremia, flieht Babylon. Babylon ist ein Bild auf so vermischtes Wesen mit religiösen Anteilen, aber wo alles so gottlos vermischt verkauft wird, sage ich mal. Am besten keine Diskussion, Abstand halten von Menschen oder Umständen, die uns in die Gottlosigkeit verwickeln. Es gibt auch Bücher, wo man merkt, wenn man die liest, dann kommt man schnell in Gedanken rein, die einen von Gott wegführen. Am besten Abstand halten. Oder die Alternative ist, wenn Gott euch ein Wort aufs Herz legt, ein scharf schneidendes Wort, dann könnt ihr das auch so wie Jesus in der Versuchung in der Wüste machen. Ihr könnt das Wort dagegen setzen. Aber ich denke, dann braucht ihr auch das richtige Wort. Dann braucht ihr das Schwert des Wortes, dann muss es auch schneiden. Das ist dann die andere Möglichkeit. Was noch interessant ist, die Eva sagt, sie sollen von dem Baum nicht essen und nicht berühren. Spielt eine Rolle. Ich sage mal, Verbote reizen uns immer mehr, als wenn es erlaubt ist. Es gibt ja die Geschichte von dem Baustellenzaun. Wenn du einen Baustellenzaun hast, da gehen alle vorüber. Wenn der Baustellenzaun ein Loch hat, dann bleiben vielleicht ein paar Kinder schon stehen und schauen mal durch. Und wenn der Baustellenzaun ein Loch hat und daneben ein Schild hängt, durchschauen verboten, dann bleiben sogar solche wie ich stehen und schauen durch. Also ihr seht schon, da sind wir einfach dann sehr viel anfälliger. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, mit was wir uns beschäftigen. Je verbotener es ist, desto spannender wird es. Aber es kann dann auch gefährlich werden. Das zweite ist, der zweite Versuchung oder die Anfechtung ist dann, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist, denke ich, schon mal eine ziemlich offene Auflehnung gegen Gott. Das hätte eigentlich für die Eva offensichtlich genug sein müssen. Oder für Adam auch, für beide. Aber es hat anscheinend, ich sag mal, Gott schlechte Absichten unterstellen, hört man sogar relativ viel im grauen Alltag. Was man sehr oft hört, wie kann Gott das alles zulassen? Wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit zulassen? Das ist eigentlich ein ähnlicher offener Widerspruch gegen Gott, wie den die Schlange gebracht hat, mit dem keineswegs werdet ihr sterben. Also ich denke, so Widersprüche gegen Gott begegnen wir schon gehäuft und sind auch selber vielleicht davon manchmal nicht gefeit, besonders dann, wenn wir schwere Krisen und Unglücke durchmachen, dass wir dann Gott nicht nur anklagen, sondern vielleicht zum Schluss sogar noch verklagen. Auch Hiob hatte ja da so seine Kämpfe, aber Klagen ist ich denke, Klagen gehört dazu, zum Weg mit Gott, aber verklagen, verurteilen, da ist dann die Grenze wohl erreicht. Das dritte Versuchung war, eure Augen werden aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott, das Gute und Böse erkennen. Das ist jetzt Rebellion und das ist ein rebellisches Streben, eine Unabhängigkeit von Gott. Sie wollen, die Schlange vermittelt Freiheit ohne Gott, ein selbstbestimmtes, selbstverwirklichtes Leben ohne Gott. Das ist natürlich auch ein sehr verführerischer Angriff, gerade in der heutigen Zeit. Wir streben zur Autonomie. Autonomie heißt, wir machen unsere eigenen Normen, unsere eigenen Gesetze, wir leben nach unseren Gesetzen. Das ist eine starke Tendenz und natürlich auch entsprechend verführerisch und wird auch in der Öffentlichkeit, in Medien auch viel transportiert. Das ist interessant, hier kommt auch ein kleiner Ehekonflikt mit, spielt wohl mit rein. Die Eva, die wird ja da in der Stelle angegangen und nimmt dann den Apfel, ohne ihren Mann zu fragen. Sie hätte sich ja erstmal noch einen Rat holen können. Adam, muss ich sagen, auch nicht sehr viel, wäre sehr viel fester in seinem Stand zu Gott, zeigt hier eher eine Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit und nimmt diesen Apfel sofort, ohne sich dabei viel zu denken. Ich vermute mal, er hat gerade ins Handy geschaut und war dadurch abgelenkt. Auf jeden Fall, er war auch da sofort mit von der Partie. Und ich denke, die vierte Versuchung ist dann wohl auch, hier heißt schön anzusehen. Ich denke, die Schlange hat die Eva wohl auch geblendet, verblendet. Und auch Adam hat ja mitgemacht. Ich denke, die Augenlust, die Gier, der Reiz, die Weltliebe. Beide sind eben dann zum Schluss zum ersten Mal in ihrem Leben in die Sünde gefallen. Sie verlieren ihre Unschuld und wachen wie aus einem Trauma auf. Nackt in Schuld, Scham und Schande. Ich denke, das erleben jetzt, ich denke, Gottfried, vielleicht eure Kinder kommen bald in das Alter. Irgendwann merken sie, sie kollidieren mit der Sünde, sie kollidieren mit Verboten. Irgendwann ist diese kindliche Unschuld vorbei. Also uns Eltern hat es da immer das Herz gebrochen. Davor war alles Unschuld, alles wie noch im Paradies. Und plötzlich merken die Kinder, jetzt hören sie plötzlich einen strengeren Gesichtsausdruck der Eltern, plötzlich hören sie das Wort Nein. Und also ich denke, so müssen sich Adam und Eva auch gefühlt haben, wie die Kinder. Es zerbricht irgendwie allen das Herz, dass plötzlich ist eine große Mauer zwischen Mensch und Gott gekommen, gell? Plötzlich treten Zwänge, Gesetze auf. Man fühlt sich schuldig, Schuldgefühle. Ich denke, wenn die Mauer dann wieder, wenn die Mauer in Christus weg ist und wenn wir zu ihm kommen, ist sie vielleicht dann ganz weg. Das ist dann die Gegenerfahrung. Aber jetzt ist doch viel die Erfahrung, wie wir es auch bei den Kindern sehen. Der Vorhang ist noch nicht ganz zerrissen, sage ich mal. Es ist noch eine gewisse Scham und Schande über uns Menschen. Fleisch und Satan übernehmen dann die Regie von Adam und Eva und damit auch von der ganzen Menschheit. Das hat sich ja gestreut. Die Sünde hat sich ja gestreut als Erbsünde über die ganze Menschheit. Und was machen jetzt die beiden zuerst da? Was ist ihre erste Reaktion? Was war ihre erste Reaktion? Also haben sie sich entschuldigt oder? Ja, verstecken, genau. Sie haben ihre Blöße bedeckt. Sie haben sich das berühmte Feigenblatt, das ist ja heute noch im Wortschatz, umgehängt. Sie lassen sich von Gott, sie verstecken sich, sie suchen das Weite. Wurden sie jetzt wie Gott? Die Schlange hat ja gesagt, sie werden dann wie Gott sein. Sind sie wie Gott geworden jetzt mit dem Sündenfall, mit dem Gewissen, mit dem Schuldbewusstsein? Nein? Warum nicht? Ja, also einerseits ja. Genau, einerseits ja. Genau, also es war nur eine Halblüge, wie es ja meistens sich verpackt, jede Lüge, genau. Aber war es nur ja oder war es auch ein Nein? Warum nein? Genau. Also sie wussten zwar jetzt über Schuld Bescheid, sie hatten jetzt ein Schuldbewusstsein, so wie Gott es auch hat, aber sie können anders als Gott über das Böse nicht herrschen. Sie können damit nicht umgehen. Sie unterliegen dem Bösen, die Schlange, die sie rausgelassen haben, die können sie nicht beherrschen. Sie kennen jetzt die Schlange, aber sie können nicht damit umgehen. Das ist, denke ich, unser ganz großes Dilemma, mit dem wir bis heute zu kämpfen haben. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich, hat ja schon der Nationenapostel einige tausend Jahre später gesagt. Also diese Not, die ist bis zu uns Christen durchgedrungen in die Menschheit. Und auch wir haben noch im alten Adam noch damit zu kämpfen. Moralisches Bewusstsein, wir haben eine Gewissenskontrolle,
Wir müssen immer wieder ganz schnell mit schlechtem Gewissen rumlaufen, Schuldbewusstsein. Und wir haben eigentlich die Freimütigkeit zu Gott ganz komplett verloren. Und nur in Christus können wir sie wieder ein Stück und dann auch immer mehr und ganz zurückgewinnen, diese Freimütigkeit zu Gott. Also die Scham, muss ich sagen, ich habe mal darüber nachgedacht, ist schon eine große Schutzfunktion auch. Ich muss sagen, vor Menschen kann ich mich relativ gut zusammennehmen und dann zu Hause, da fällt man leicht einen die Maske runter, man kommt dann in sein wahres Ich, in sein wahres Elend hinein. Und wenn wir Menschen, glaube ich, nicht einen Charme hätten, dann würde es auf dieser Welt drunter und drüber gehen. Ich glaube, das schützt uns überhaupt, das ist ein gewisser Schutz überhaupt zwischen den Menschen. Aber wir müssen mal ganz ehrlich sein, so wie wir zu Hause sind, das ist eigentlich der Maßstab, wie wir wirklich vor Gott stehen. Das ist eigentlich, daran wissen wir, wie wir stehen. Wenn wir nicht mehr wissen, bin ich jetzt eigentlich vor Gott gerecht oder brauche ich doch noch viel Gnade, dann muss ich einfach schauen, wie ich zu Hause bin, dann weiß ich, wo ich wirklich stehe. Dann ist jeder Irrtum, dann bin ich jedem Irrtum erhaben und dann habe ich wieder Klarheit über mein Leben. Jetzt ist es interessant, jetzt haben sie sich ja versteckt, haben sie sich verkrümmelt. Gott geht ihnen aber damals schon wie einen guten Hirten nach und sucht sie und ruft sie und fragt, wo bist du? Wo bist du, Raphael? Wo bist du, Norbert? Wo bist du? Also das erste große Wo bist du in der Bibel haben wir hier. Er geht ihnen nach, so wie auch später Jona. Und auch der gute Hirte geht uns hier nach. Und wie ist die Reaktion? Was sagen Sie jetzt als Erster, als Sie Gott zur Rede stellt? Was machen Sie als Erster? Ja, genau, das haben wir ja auch bis heute noch gut im Petto, glaube ich. Das haben wir auch nicht, gewisse Dinge haben wir gar nicht vergessen. Genau, also Schuld sofort weiterreichen, die Eva und die Schlange und so weiter. Wir geben sofort die Schuld weiter, das haben wir ja gut drauf. Keine Verantwortung übernehmen, keine Einsicht, möglichst alles mal von sich schieben. Warum haben sie eigentlich nicht das Naheliegende getan? Warum sind sie eigentlich nicht, so wie der verlorene Sohn, einfach zurück zu Gott gegangen, haben sich entschuldigt? Warum haben sie sich eigentlich nicht versucht, das Ganze nochmal zu retten? Das wäre ein Versuch wert gewesen. Auch David sagt schon in seinen vielen Gebeten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und war immer wieder intensiv auf der Suche nach Gott. Stattdessen verstecken wir uns mit unserem schlechten Gewissen oft hinter Feigenblättern, indem wir mit eigenen Methoden und Bemühungen und Ablenkungen und allen möglichen Aktionen versuchen, Gott aus dem Weg zu gehen. Also ich kenne das bei mir auch. Ich falle dann entweder in irgendeinen Aktivismus oder ich werde dann zum Grantler. Versteht ihr das Wort Grantler? Das ist eher bayerisch. Wie heißt das auf Sächsisch? Grantler? Oder sagt man das hier auch? Nörgler. Nörgler, okay, Nörgler. Genau. Und ich denke, das sind unsere Feigenblätter, dass wir dann irgendwo uns suchen, uns mit unserem schlechten Gewissen irgendwo zu verschanzen, in oder auch religiösen Aktionen, Bemühungen, Methoden, aber einfach zurück zu Gott, so wie es der verlorene Sohn gemacht hat, das fällt uns oft schwer. Ich denke, auch wenn wir uns in die Sünde verstricken, dann ist es wichtig, dass wir nicht in irgendwelche, nicht nur Schuldzuweisungen nicht fallen, das haben wir ja schon gesagt, sondern auch so Psychologisierungen unserer Schuld oder irgendwelche Konstrukte da aufbauen, das alles sehr aufwendig machen, unsere ganze Vergangenheit heranziehen, statt einfach zurück zu Gott zu gehen, die Schuld zu bekennen, zurück zum Baum des Lebens, wäre ja meistens viel einfacher als dieses ganze psychologisieren und sich rausreden. Zurück zum Angesicht des Herrn. Dort können wir nämlich unsere Schuld ablegen. Wir können zurück zum blutbesprengten Altar gehen und Gnade um Gnade erlangen. Glücklich, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben. Dann weicht die Scham nämlich wieder von uns, die große Scham, die uns ja seit dem Sündenfall belastet, und wir können wieder viel freimütiger zu Gott kommen, wir können ihn wieder loben und feiern. Dafür denke ich, ist auch unter anderem auch ein Gottesdienst dazu geeignet. Wer von euch noch nie am Altar des Herrn war und noch nie dort Neuanfang gemacht hat, der sollte sich unbedingt mal trauen, wie neugeboren. Warum werden wir eigentlich immer wieder unser ganzes Leben versucht und müssen unser ganzes Leben von einer Anfechtung zur anderen gehen? Jetzt haben wir noch die Corona-Krise, dann unsere ganzen privaten Eskapaden. Ein Stress nach dem anderen. Warum eigentlich diese vielen Erprobungen? Warum will uns Gott ständig, sag ich mal, ein Stück weit vielleicht, man könnte es auch sagen, ein Bein stellen? Warum werden wir in so vielen Schwierigkeiten verwickelt? Ich denke, bei Adam und Eva, und das ist auch bei uns auch so, er will uns letztlich zu seiner Braut bereiten. Er will uns letztlich schmücken und will uns veredeln, will uns läutern und braucht, um eine geläuterte Braut zu haben, braucht er eben eine große Schule. Und dieses Erdendasein ist tatsächlich Läuterung und Selbstgericht. Muss man mal ehrlich sagen, es ist ein großer Teil des Erdendaseins, ist Läuterung und Selbstgericht. Und weil wir das Gericht eben jetzt hier schon haben, brauchen wir es später nicht mehr haben. Wir sind dann schon bereit als Braut und Gott kann uns schon so nehmen, kann uns schon so als Braut mitnehmen. Also Dora hat ja vorhin schon gesagt, durch diese Glaubensprüfungen versucht sie sich immer mehr in Verbundenheit mit Gott zu leben und diese Verbindung auch zu halten und nicht immer wieder wegzulaufen bei jeder Kleinigkeit. Wir werden dazu bereitet, feuerfest zu werden. So könnte man das auch bezeichnen. Damals, als dieses ganze Elend über die Welt gegangen ist und dass die ganz große Finsternis eingebrochen ist, hat Gott trotzdem schon im dritten Evangelium und auch in der Urgeschichte schon einen riesigen Rettungsplan angelegt. Also schon die Urgeschichte im ersten Mose, die ersten Kapitel, ist schon ein sogenanntes Proto-Evangelium angelegt. Also eine frohe Botschaft schon im ersten zwei, drei Kapiteln in der Bibel. Das Proto-Evangelium besteht aus drei Teilen. Das erste war, Gott hat Adam und Eva ja ein Tierfell angelegt. Tierfelle, Kleidung sind, wenn sie Gott uns gibt und wenn sie weiß sind, sind sie auf jeden Fall Kleider der Gerechtigkeit. Und diese bedecken und sühnen unsere Sünden. Das ist ein Bild auf das stellvertretende sühnende Blut Christus, das wir als Christen über uns haben dürfen. So wie durch Adam alle Menschen in Sünde fielen, so können wir alle durch Christi Gehorsam Gerechtigkeit erlangen. Das zweite große Evangeliumsverheißung ist, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird schon verheißen, dass Jesus am Kreuz die Macht des Teufels bricht. Er zertritt der Schlange den Kopf und damit wird die Schlange, Teufel, Tod und Teufel bereits schon auf die Zukunft gerichtet, schon ausgetrieben. Gott verheißt das schon, dass Gott hier noch ein, dass Gott hier einen großen Befreiungsschlag in dieser dunklen Stunde schon verheißt. Und dann das dritte große Evangelium im 1. Mose ist der Zugang zum Baum des Lebens. Der wird ja zunächst mal gesperrt mit flammenden Engeln. Also das ist erstmal geschlossen, die Sache. Aber auch dieser Zugang zum Baum des Lebens, das ist auch ein Bild auf das Holz, an dem der Sohn Gottes hängt. Und Jesus ist ja quasi dieser Baum des Lebens, und wer zu Jesus kommt, hat auch wieder Zugang und wieder einen Rückweg zum Baum des Lebens, kommt wieder in den Garten, kommt wieder zum ewigen Leben quasi zurück. Ich denke, das ist interessant, weiß die Anke sicher noch besser als wir, in Offenbarung taucht der Baum der Erkenntnis nicht mehr auf. Das heißt, es spricht auch dafür, dass die Zeit der Prüfung, die Zeit, sage ich mal, der Anfechtung, die Zeit der Schuld und Schande, damit auch mit der Wiederkunft des Herrn dann auch überwunden ist. Gegen Ende möchte ich noch wenige Worte verlieren. Er nimmt uns nicht auf, oder er nimmt mich nicht auf, weil ich zu gut bin, sondern weil sein Blut so teuer und heilig ist. Das zeigt sich beim Schächer am Kreuz am schönsten oder schön zumindest. Der Schächer am Kreuz ist eigentlich nur ein Häuflein Elend, der an diesem Kreuz neben Jesus hängt. Und dann sagt er: Gedenke meiner, wenn du ins Paradies gehst. Und dann sagt Jesus: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich denke, diese kleine Entscheidung von diesem Schächer hat ihn den ganzen Himmel aufgetan. Das zeigt einmal mehr, dass die Rettung und die Erlösung und das Heil alleine uns aus Gott gegeben ist, dass es überhaupt nicht unser Werk ist, dass es alleine von ihm kommt. Der Schächer hatte keine Beichte, kein Abendmahl, keine Taufe, und er ist mit dem Herrn gegangen. Und ich denke, das ist Heilsgewissheit. Unser Heil hängt nicht von uns ab, sondern alleine von dem Herrn und sein Wort. Gerade in dieser Stunde der Anfechtung ist die Gewissheit, die Heilsgewissheit so wichtig. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich denke, je näher wir Gott kommen, je tiefer wir mit ihm verbunden sind, desto mehr Heilsgewissheit haben wir. Das ist also auch wachstümlich. Abschließend möchte ich nochmal die vier Lösungswege zu den Prüfungen als Abschlussgedanken euch mitgeben in die neue Woche. Und zwar das erste ist: Bei Manipulation gegen Gott, da ausschalten, abschalten, nicht mitdiskutieren oder eben das Wort dagegen halten. Dann bei der zweiten Versuchung: Mit Gott und seinem Eingreifen rechnen, ihn fürchten. Dann immer zurück zu Gott, zur Beziehung mit Jesus, so wie es die Dora auch gesagt hat. Und das vierte ist: Wenn uns Welt und Augenlust angeht, wenn uns die erreicht, dann würde ich sagen, dann gebe ich einfach nur noch ein Wort zum Abschluss: Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Amen.